Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zenit Podcast. Ich habe heute einen unserer längsten Wegbegleiter der letzten Jahre bei uns, Sebastian Backhaus, seines Zeichens Fotograf, Autor, Zenit-Liebhaber. Hallo Sebastian.
Hi Robert, hallo.
Sebastian, du bist gerade aus dem Irak zurückgekehrt. Der Irak hat eine neue Regierung, man hört gar nicht mehr so vieles Schlimmes aus dem Irak im Vergleich zu anderen Ländern, vielleicht zur Vergangenheit. Steht der Irak jetzt vor einer friedlicheren Phase oder ist die nächste Runde einfach erstmal vertagt?
Eine sehr gute Frage. Aber in der Tat hatten wir dieses Mal die Möglichkeit, andere Geschichten zu machen als sonst. Also wir konnten uns ein bisschen mehr die Geschichten aussuchen, weil es diese brennenden Themen, wie zum Beispiel die Befreiung von Mosul, nicht gab. Somit konnten wir im Hintergrund etwas mehr arbeiten und da kamen halt ganz andere Probleme und Geschichten zum Vorschein als die Sachen, die sonst immer so oben aufliegen, wie zum Beispiel der Kampf gegen Daesh, gegen ISIS. Daher haben wir dieses Mal in Basra eine Geschichte gemacht über die Umweltverschmutzung dort, aber trotzdem auch nochmal uns nachgeschaut, wo die letzten Überreste von Daesh zu finden sind. Militärisch ist der IS geschlagen im Irak, aber wir waren dann in der Region Hawisha unterwegs und haben uns dort umgeschaut.
Abu Bakr al-Baghdadi, der selbsternannte Kalif des Islamischen Staates von Daesh, ist ja auch noch nicht geschnappt. Wäre das so ein Moment, der so ein symbolisches Ende noch bereiten würde? Ist das den Leuten wichtig? Oder geht es da eher um die Aufarbeitung im Kleinen, um die Wiederherstellung von nachbarschaftlichen Verhältnissen? Wie wichtig ist das, dass man so eine symbolische Figur wie Baghdadi noch mal zu fassen bekommt? Oder geht von dem noch wirklich eine Gefahr aus? Ist der derjenige, der immer noch im Hintergrund die Fäden ziehen kann, um das Ganze wieder aufleben zu lassen, sollte die Situation sich wieder ergeben?
Also ich bin da ja kein Analyst, sondern in erster Linie ein Fotograf, der versucht, dorthin zu kommen, wo ich glaube, wo auch Geschichte gemacht wird und passiert, die großen Veränderungen stattfinden. Was nun konkret passieren würde, wenn al-Baghdadi gefasst würde oder getötet würde, das mag ich nicht wirklich beurteilen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das keinen großen Unterschied macht. Also die letzten IS-Dschihadisten, die sich in der Region Hawisha verstecken, dort in den Bergen, ich glaube, die sind erstens nicht in eine, glaube ich, nicht mehr existierende Kommandostruktur, die von al-Baghdadi ausgeht, eingebunden. Und zweitens operieren sie halt auf eigene Faust. Ich glaube, aus der Terrormiliz Islamischer Staat ist eine Terror-Guerilla geworden, die für sich autonom operiert. Und das haben wir so auch in Hawisha sehen können.
Wie groß ist denn das Störpotenzial dieser verbliebenen Daesh-Kräfte noch?
Also in der Region dort, wo wir unterwegs waren, Beji und Hawisha, dort ist die Bevölkerung natürlich verängstigt nach wie vor. Die Dschihadisten kommen in der Nacht in ihre Dörfer, setzen Checkpoints, plötzliche Checkpoints dort in den sehr kurvigen Straßen, in den Gebirgen dort und terrorisieren die Menschen dort vor Ort, finden allerdings auch ihren Unterschlupf dort, verstecken sich dort, haben in gewissen Bevölkerungsstrukturen dort auch die Möglichkeit, einen Unterschlupf zu finden. Aber das Potenzial dort vor Ort ist sehr groß und natürlich muss man sich auch immer überlegen, auch wenn es gelingen sollte, die letzten Reste dort in der Region zu schlagen, wie geht es weiter? Daesh 2.0, wie kann es passieren, dass sich aus diesen Resten wieder etwas Neues formiert, was vielleicht auch größere Unterstützung bekommen würde, was die Bevölkerung dort von der Bevölkerung dort vor Ort? Und da sind wir wieder bei der Frage, mit der du eingangs begonnen hattest, wie sieht der Irak nun aus mit der neuen politischen Führung? Und davon hängt, glaube ich, alles ab, ob es ein Daesh 2.0 geben wird oder nicht.
Wir haben ja auch in unserer neuen Ausgabe zum Beispiel auf die Figur Muqtada Assad geschaut, für Irak-Beobachter seit Jahren eine schillernde Figur, der sich ein bisschen neu erfinden wollte, vom Saulus zum Paulus, jemand, der jetzt sich dieser Protestbewegung, auch der Stromproteste, angenommen hat. Ist das so eine glaubwürdige Entwicklung? Nehmen die Leute das denn ab und können wir jetzt eher so eine Art problemorientierte Politik erwarten, ne? Wo auf der Agenda dann Strom, Versorgung, Infrastruktur, Klimawandel steht anstelle der religiösen Zugehörigkeit, der Identitätsfrage?
Auch eine super Frage, wo ich jetzt auch ein bisschen herumhänge, um sie konkret zu beantworten. Die Menschen, die ich getroffen habe, dort im Irak, in Bagdad und gerade in den Gebieten, die halt nicht so sunnitisch geprägt sind, die haben natürlich die volle Unterstützung und haben dort in dieser Person auch den Propheten gesehen, der da kommt. Ich meine, man muss auch sehen, ihm ist es gelungen, the Green Zone, die grüne, stark geschützte Zone im Bagdader Stadtzentrum zu stürmen. Das ist ja schon ein Wahnsinnszeichen dafür, wie dieser Mensch in der Lage ist, die Massen zu mobilisieren, was für eine Power und was für eine Unterstützung dahinter steht. Vielleicht nutzt diese Power auch dazu, dass der Irak dort seine infrastrukturellen, aber auch vor allem Korruptionsprobleme löst, weil er ja ein großer Kämpfer gegen die Korruption ist. Aber all das wird sich erst zeigen in den nächsten Monaten und Jahren. Ich glaube, jetzt ist es zu früh, dort sich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, mit dieser Person ist alles gut, wird alles besser. Und vor allem musste man dann auch nochmal mit den sunnitischen Tribe-Leader, mit den sunnitischen Bevölkerung, mit der sunnitischen Bevölkerung reden, wie sie zu dieser Person stehen. Das ist eine andere Frage.
Vielleicht sehen wir auch wieder Nouri al-Maliki irgendwann im Regierungspalast sitzen. Er saß auf jeden Fall schon sehr selbstbewusst auf dem Cover, auf dem Stuhl unseres letzten Heftes. Auch da für die Ausgabe, für die 2018-1, die im Frühjahr dieses Jahres herauskam, hast du eine Geschichte für uns beigetragen. Du bist in den letzten Jahren viel in der Region gewesen, die durch den sogenannten Islamischen Staat geprägt wurde. Du warst in Syrien, im Irak, im Nordirak, in Nordsyrien. Welche Schlussfolgerung, welchen Eindruck hast du jetzt, nachdem du über 2, 3, 4 Jahre diese Gebiete regelmäßig besucht hast? Was ist aus deiner Sicht, was ist die Entwicklung? Was hat sich verändert? Was hat sich vielleicht auch unveränderbar verändert? Gibt's so Sachen, die nie mehr so sein werden wie vorher? Und wie ist dein Eindruck einfach aus der mittellangen Sicht von 3, 4 Jahren?
Am Anfang hatte ich den Eindruck, dass dort etwas geschaffen wird, als der Islamische Staat sich dann dort so sehr verbreitet hat, im Irak und dann auch in Syrien, weiter dann halt auch in Libyen, dass die gesamte Region nachhaltig verändern wird. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die auch sich dem IS angeschlossen hatten, dann wieder die Waffen abgelegt haben, oder auch deutsche Menschen getroffen, die sich dem IS angeschlossen haben, jetzt gerade in Syrien im Interview gehabt. Und da war es sehr deutlich, warum, was war die Motivation damals dabei zu sein. Es waren einmal die Leute, die aus dem Ausland gekommen sind, die ich getroffen habe, dort endlich das Kalifat gefunden zu haben, wo sie ihre Religion ohne Einschränkungen ausleben können. Dann wiederum Menschen aus der Region, die sehr, sehr arm waren und mit dem Anschluss an den Islamischen Staat eine Möglichkeit gefunden haben, Geld zu verdienen, einfach einen Sold zu generieren, den sie nirgendwo anders bekommen hätten, einfach etwas zu sein und etwas zu haben. Und diese Menschen haben natürlich jetzt alle hingeschmissen, wo es den Islamischen Staat nicht mehr so gibt, nicht mehr als Finanzquelle für diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, armen Schlucker, die sich einfach aus lauter Not angeschlossen haben, aber auch nicht für die Ausländer, die geglaubt haben, dort ihren Beton-Islam ausleben zu können, weil das auch nicht mehr möglich ist. Das sind alle sehr, 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 sehr verstört und enttäuscht durch die Entwicklung, die stattgefunden haben. Und sagen, gerade hatte ich mit Dirk Pleil gesprochen, ein IS-Anhänger, den ich jetzt in Syrien getroffen habe. Und er hatte es so ausgedrückt, sie haben uns gelockt nach Syrien zum Kalifat. Und als wir dann da waren, hat die Klappe zugeschnappt und wir kamen nicht mehr raus. Und das ist vielleicht auch für mich so ein Sinnbild, wie es, glaube ich, vielen gegangen ist. Egal, ob sie aus dem Ausland gekommen sind oder sich dort vor Ort angeschlossen haben. Zurückgeblieben ist, um auf deine Frage zurückzukommen, ein riesiges Chaos. Die Leute, die aus lauter Not sich dem IS angeschlossen haben, stecken jetzt, heute, in einer größeren Not. Sind einmal, ist die Infrastruktur in den Regionen, wo der IS geherrscht hat und wo durch die alliierten Kräfte wirklich sehr, sehr viel zerstört worden ist, ist es schlechter als vorher, infrastrukturell gesehen. Aber auch ein ganz anderes Problem, was, finde ich, für meinen Dafürhalten noch viel, viel länger braucht, um behoben zu werden, ist der Image-Schaden, den alle Menschen, die dem sunnitischen Islam angehören, nun haben, dadurch, dass der Islam für sich gesagt hat, wir gehören zu den Sunniten. Und diesen Image-Schaden und diesen Generalverdacht wieder auszubügeln, wieder aufzuheben, ich glaube, das ist ein Projekt, das dauert länger, als eine Stadt wie Mosul oder Raqqa wieder aufzubauen.
Trotzdem, inmitten dieses ganzen Chaos und der Zerstörung scheinen auch in deinen Reportagen immer wieder Momente der Hoffnung, des Neuanfangs durch. Etwa in der Reportage aus Manbij in Syrien, die in der Zenit 2018-1 erschienen ist, hast du so ein bisschen so eine Atmosphäre im Vakuum geschildert, die zum Beispiel so Unternehmensgeist geweckt hat, ne? Neue Möglichkeiten geschaffen hat. Wie stark denkst du, ist dieses Potenzial, dieses kreative Potenzial in solcher Situation was Neues aufzubauen? Was ist dir dort so begegnet? Und wie haltbar ist das?
Erst einmal möchte ich noch etwas davor sagen, was das Gerne. Thema aber auch streift. Ein Zitat von einem Freund von mir, Hossam Katan, ein Fotograf aus Aleppo. Er hatte gesagt, und das trifft genau auch die Art und Weise, wie ich gerne fotografiere, wenn du dorthin gehst in den Krieg, ist es ja nicht so, dass du an der Front stehst und alle sterben die ganze Zeit, weil in Syrien ist Krieg und wenn man einen Fuß nach Syrien setzt, dann muss man sich ducken und muss man seine Liebsten verbinden und zum Friedhof gehen. Nein, da wo Krieg passiert, gibt's immerhin noch 90% von einer anderen Realität, die weiter funktioniert und Geschäfte, die aufhaben und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, vielen Betrachtern von Bildern, die aus Syrien und aus dem Irak kommen, nicht ganz bewusst, was natürlich auch die Schuld von uns Fotografinnen ist, weil nur die Bilder gezeigt werden, die sich leider verkaufen. Genau deswegen ist es mir so wichtig, auch solche Geschichten wie aus Manbij zu zeigen, wo man aus einer Krisenregion oder einer Kriegsregion eine gewisse Aufbruchsstimmung zeigt, wo das normale Leben weitergeht, wo es Hoffnung gibt. Im Irak, in Bagdad, haben wir gerade einen Freizeitpark besucht. Ich glaube, in eurer aktuellen Ausgabe, die jetzt rauskommt, haben wir auch ein Bild.
Das ist richtig. Eines genau. der Quartalsbilder ist aus diesem Vergnügungspark.
Genau, und das ist mir ganz wichtig.
Zentrum von Bagdad.
Genau, das ist mir ganz wichtig, so etwas zu zeigen, weil dieses normale Leben und auch die Freude und der Spaß vielleicht für viele Leute schwer vorzustellen, aber es findet trotzdem statt und das ist auch ein großer Teil der Realität dort vor Ort. Robert, jetzt habe ich aber die Frage wieder vergessen. Wo waren wir?
Du hast die Frage sogar schon vorweggenommen, die ich jetzt stellen wollte.
Oh, oha.
Nämlich, was ist eigentlich deine Aufgabe als Reporter in einem Kriegsgebiet? Du bist dieser Frage, die dich seit Jahren wahrscheinlich begleitet, auf einer Podiumsdiskussion vor ungefähr 2 Monaten bist du dir nachgegangen, hast dort auch dein Fotobuch präsentiert. Das dürfen wir auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, präsentieren, denn das gibt es exklusiv auch bei uns im Shop auf zenit.de. Für 10 Euro.
Nur 10 Euro? Das ist wirklich günstig für so ein schönes Fotobuch, muss ich hier nochmal erwähnen.
Da hast du vollkommen recht. Und nicht nur, weil wir das verkaufen, und nicht nur, weil es fantastische Fotos sind, sondern da steckt ja auch eine Idee hinter.
Genau.
Sebastian, erzähl doch mal, warum hast du noch mal so ein Fotobuch veröffentlicht und dabei auch bewusst zum Beispiel auf kontextualisierende Texte, Bildunterschriften verzichtet?
Ja, mir ist es natürlich als Fotograf in erster Linie sehr, sehr wichtig, das zu zeigen, was ich vor Ort sehe, keine Kompromisse zu machen, keine Einschnitte zu machen. Und wenn ich im Auftrag arbeite für Zeitungen oder Magazine, wird die Auswahl getroffen, werden Bildausschnitte getroffen, wird manchmal auch der Kontext gewählt, in dem die Bilder dargestellt worden werden. All das wollte ich mal beiseite lassen und einfach ein sehr puristisches, radikales Format zeigen, entwickeln, was mir, glaube ich, mit diesem Fotomagazin gelungen ist. Dort zeige ich halt immer auf Doppelseiten nur Fotos ohne die Bildunterschriften. Also es lenkt nichts ab von den Bildern, die dort gezeigt werden. Und das war mir mal wichtig, das zu zeigen, was ich vor Ort auch so sehe, ohne diesen ganzen Weißraum oder die Komposition eines Bildes in einer Reportage und so weiter. Ganz puristisch nur das zu zeigen, was ich vor Ort sehe. Und das ist aber auch eine emotionale Arbeit. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, das so zu komponieren, dass es eine Geschichte erzählt wird, sondern dieses Fotomagazin stellt die Bilder dar, die mich persönlich in meiner kurzen Laufbahn als Fotograf am meisten beeindruckt haben oder mich am nachhaltigsten, am nachhaltigsten berührt haben.
Viele dieser Bilder stammen aus Konfliktgebieten. Man sieht dort, dass dort gerade Krieg herrscht. Auch bei der Diskussionsrunde kam da oft die Frage auf, hast du die Leute, die dort abgebildet sind, denn gefragt, ob du die in ihrem Elend, in ihrer Notsituation fotografieren darfst? Wie ist da der Kontext? Wie stehst du zu diesen Fragen?
Ich nehme es mir her gerade nebenbei, wo du diese Frage stellst, weil ich muss mir die Bilder angucken, um zu gucken, in welcher Situation diese aufgenommen worden sind. Und wenn ich jetzt mal kurz hier durchblätter, sind die meisten Bilder entstanden, ohne dass ich die Menschen gefragt habe, ob ich sie ablichten darf. Das liegt daran, also eigentlich zweierlei. Viele der Bilder sind aufgenommen in einer Situation, wo die Menschen in so großer Not waren und dass sie selber nicht die Kapazität hatten, die Möglichkeiten, jetzt mit einem Fotografen ein Gespräch zu führen. Und es ist auch meine Erfahrung, wenn ich vor Ort bin, dass die Menschen, die gerade wirklich im schlimmsten Moment ihres Lebens sind, weil sie gerade eine Stadt verlassen müssen, die gerade überfallen wird, obwohl sie mir mündlich nicht sagen, ja, okay, du darfst ein Foto machen, hier meine Unterschrift, wirklich verstehen, warum wir Fotografen, Fotografinnen da sind und das wirklich akzeptieren. Das ist ein Gefühl, was ich oft auch bestätigt bekommen habe durch Gespräche, nachdem ich dieses Foto gemacht habe mit diesen Menschen. Wenn die Situation so ist, was manchmal auch passieren kann, gerade im Kontext Frauen, die vielleicht verhüllt sind und wo es aus religiösen Gründen kein fotografisches Abbild geben darf, bekomme ich dann einen Wink und das gilt es dann zu akzeptieren. Aber ein zweiter Punkt ist mir nochmal wichtig, warum eine Frage manchmal vielleicht störend sein kann. Nicht, weil ich da respektlos sein möchte, sondern in dem Moment, wo ich eine Person frage, ob ich ein Foto von ihr machen darf, in dem Moment zerstöre ich im Grunde genommen die Realität, wie ich sie vorgefunden habe. Diese Person ist informiert, jetzt wird ein Foto gemacht und wird sich dementsprechend verhalten oder posieren. Und dann komme ich meinem Job eigentlich nicht mehr nach als Fotojournalist, der dort abzubilden hat, was er dort vor Ort gefunden hat.
Bei der Veranstaltung, auf der du dein Buch präsentiert hast, hat auch der syrische Kollege, den du vorhin schon erwähnt hast, Hossam Katan, erzählt, wie sehr sich das Verhältnis auch der Menschen in den Kriegsgebieten zu Medien, Berichterstattern, zu Fotografen auch gewandelt hat. Gerade in Syrien war da oft am Anfang immer ein sehr großes Bedürfnis, zeigt, was hier passiert, zeigt der Welt, was hier passiert, damit sich was ändert. Wie siehst du das? Wie siehst du dich als Fotograf? konfrontiert mit dieser Erwartungshaltung?
Natürlich ist es also meine Grundmotivation, ich denke auch die Grundmotivation von vielen anderen Fotografinnen und Fotografen, das abzubilden, was vor Ort passiert. Weil wir müssen die Realität, wenn irgendetwas schief läuft, wenn irgendetwas ungerecht ist oder ja, wie auch immer, ist die erste Möglichkeit, das zu verändern, das Abbild dessen, das zu fotografieren, das in die Welt zu bringen oder auch wegen mir aufzuschreiben, ohne die Erkenntnis darüber, dass irgendwas schief läuft oder ungerecht ist oder massiv schrecklich ist, wird diese Situation auch niemals verändert. Also das ist sozusagen der erste Schritt einer Veränderung zum Positiven. Und so sehe ich auch meine Mission.
Welche drei Ratschläge würdest du angehenden Jungfotografinnen, Fotografen mit auf den Weg geben, die vielleicht inspiriert auch von deiner Arbeit sich sagen, ich will auf jeden Fall in die Region fahren und ich möchte da auch meinen Beitrag leisten. Was sind so die, ich sag mal, die drei Do's und Don'ts aus deinem Erfahrungsweg, die du Nachwuchsfotografinnen und Fotografen mitgeben würdest?
Das ist eine sehr schöne Frage, auf die ich mich nicht vorbereitet habe. Aber okay, Nummer eins, gute Schuhe. Das ist wichtig. Gute Schuhe, ich glaube, dass mit guten Schuhen, da geht es darum, man muss einfach rumkommen. Man muss halt einfach unterwegs sein und nicht glauben, sich irgendwo mit einem großen Teleobjektiv in irgendwie das nächste Hotel zu setzen und mal gucken, was da vom Fenster passiert. Nein, renn herum und hab ein gutes Schuhwerk, um wirklich lange und ausdauernd unterwegs zu sein und gerne auch mal länger zu bleiben und nicht mit dem großen Pressetrott weiterzuziehen. Das ist das Erste. Das Zweite, denke ich, ist, sich nicht einschüchtern zu lassen durch Leute, die irgendwie erzählen, ja, ich habe die Erfahrung, so und so sieht's aus, vergiss es, das wird so und so nichts. Hätte ich auf diese Ratschläge gehört von anderen Fotografen und Fotografinnen oder auch Journalisten, mit denen ich mich, als ich die fixe Idee hatte, Fotograf zu werden, hätte ich mich auf diese Ratschläge wirklich berufen, würden wir dieses Interview heute, glaube ich, nicht führen. Dann hätte ich sofort gesagt, das macht ja alles gar keinen Sinn. Es gibt ja kein Geld und überhaupt gibt es viel zu viel andere Menschen, die das sehr gut machen. Nicht entmutigen lassen und vor allen Dingen nicht diesen Pfaden nachtreten, die anderen alle gemacht haben, schon kaputt getreten haben. Jetzt nicht zu sagen, ich möchte so werden wie James Nachtway unbedingt. Findet euren eigenen Weg. Und das Dritte ist jetzt nicht so spannend, ist einfach nur ein praktischer Hinweis. Am Anfang einen Fuß auf den Boden zu bekommen, ist super, super schwer und super, super teuer. Man braucht einfach Startkapital, um einmal in die Region zu reisen, dort auch wegen mir 3 Wochen, 4 Wochen zu bleiben. Und das kostet viel, viel Geld. Auch wenn man einen Fixer braucht, einen Stringer braucht, jemand, der einen an die Hand nimmt, auch was wichtig ist für die eigene Sicherheit und so weiter. Da muss man sich vielleicht einen Kredit holen oder einen Job nebenbei haben, so war das bei mir, um Geld zu verdienen, um das dann leben zu können. Einfach hinzugehen und zu hoffen, man trifft schon freundliche Menschen. Ja gut, dann kann man viele Fotos davon machen, wie andere Menschen Tee trinken.
Festes Schuhwerk, das ist auf jeden Fall der handfesteste Tipp, den ich glaube ich je gehört habe.
Aber warte, Robert, ich glaube, ich habe ihn geklaut. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es stimmt.
Sebastian, jetzt haben wir über 20 Minuten geredet. Eigentlich wollten wir nur eine Viertelstunde. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich fand das sehr spannend. Danke, dass du da mitgemacht hast. Und erzähl uns doch noch mal kurz, wo es als nächstes bei dir hingeht.
Ich fliege übermorgen nach Gambia. Da war ich noch nie. Deswegen freue ich mich auch sehr drauf. Ich weiß nicht genau, warum jetzt Gambia, aber ich brauche gerade mal so ein Reset vom Middle East, glaube ich. Und danach freue ich mich auch wieder auf Middle East. Aber in den letzten 3 Jahren habe ich nur das gemacht. Deswegen fliege ich mal wohin, wo ich noch nie war und mache eine Geschichte über einen Bekannten, den ich vor kurzem in Hamburg kennenlernen durfte, der durch ein Voodoo verzaubert worden ist und jetzt ein schlechtes Voodoo hat. Ich muss mich mit dem Thema noch ein bisschen auseinandersetzen, ist noch alles neu. Und den werde ich begleiten auf seiner Suche nach einem Voodoo-Priester, der mächtiger ist als der Voodoo-Priester, der ihn verzaubert hat, um diesen Voodoo wieder zurückzugeben. Und da werden wir dann 3 Wochen durch Gambia, Senegal und Mali reisen auf der Suche nach einem mächtigen Voodoo-Priester. Wenn ich nicht verzaubert werde, komme ich zurück.
Dann begrüße ich dich gern wieder an derselben Stelle. Und vielleicht können wir dann auch schon über die nächste Story in einem der nächsten Zenithefte reden.
Darauf freue ich mich.
Sebastian, hab vielen Dank.
Gut, danke dir, Robert.
Dankeschön. Und das war's. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bleiben Sie uns treu. Schauen Sie auf unserem Shop nach dem Fotobuch von Sebastian Backhaus. 10 € ist eigentlich ein Spottpreis. Trotzdem empfehle ich es Ihnen natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.